darauf, wie treu du mit Jesus lebst. Vielleicht denkst du, dass du mutiger sein solltest. Vielleicht fühlst du dich als Versager. Versager jetzt nicht so unbedingt in allen Bereichen, aber vielleicht Versager, wenn es darum geht, dich zu Jesus zu bekennen, für das einzustehen, was du für richtig hältst. Also vielleicht bist du in mancher Hinsicht ziemlich erfolgreich, aber du hast auch irgendwie das Gefühl, naja, dass ich da bin, wo ich bin, das war nicht immer so ganz geradlinig. Ich habe mich so ein bisschen durchgemogelt, ein bisschen getrickst, ein bisschen vielleicht beim Chef eingeschleimt, vielleicht ein bisschen bei, ja, ein bisschen die Schwächen anderer ziemlich schamlos ausgenutzt. Ja, also es war alles nicht so ganz geradlinig. Ja, wenn du so dieses Gefühl hast, dann sage ich dir, ich habe gute Nachrichten für dich. Gott kann dich gebrauchen. Und wenn du sagst, nee, sowas habe ich alles noch nie gemacht, dann hör trotzdem zu, bist trotzdem gut, als du da bist, weil vielleicht irrst du dich ja. Ja, vielleicht bist du ja nicht so toll, wie du denkst. Also wir wollen sehen, dass Gott, werden sehen, dass Gott ganz durchschnittliche Typen richtig doll gebrauchen kann, richtig doll einbauen kann in seinen Plan. Und das möchte ich eigentlich, das ist mein Ziel heute, ja, dass du rausgehst und sagst, ja, Gott kann mich gebrauchen, trotz meiner ganzen Schwächen und meiner vielleicht nicht so rühmlichen Vorgeschichte. Und noch eins möchte ich, dass wir, obwohl es um einen Text geht, der ganz weit vor Jesus im Alten Testament handelt, dass wir trotzdem heute begeistert von unserem Herrn und Retter Jesus Christus sein können. Dass wir richtig jubeln können darüber, wer er ist und was er getan hat. Wir sind im Buch Esther. Das ist also eins dieser Bücher, die wir jetzt gerade so durchgehen, diese Zeit, so am Ende der alttestamentlichen Zeit, diese Zeit, wo das Volk Israel nicht mehr in seiner Heimat war, beziehungsweise eigentlich schon am Ende dieser Zeit, wo ein Teil der Juden schon zurückgekehrt war nach Israel, ja, in Jerusalem, die Stadt und den Tempel dabei waren aufzubauen. Und diese beiden Personen, unsere Protagonisten heute, jetzt kannst du die Folie anmachen, lieber Robert, die waren nicht dabei bei dieser ersten Rückführung, ja, wo die ganz begeisterten, die ganz frommen Juden, die jetzt gesehen haben, ey, Gott fängt wieder was mit uns an, ja, Gott kann uns noch gebrauchen, wo die zurückgegangen sind, diese beiden waren nicht dabei. Es waren ziemlich assimilierte Juden, Leute, die also sich dort in diesem Königreich, in diesem mächtigen Reich, also erst waren es die Babylonier, dann die Perser, zu dieser Zeit eben die Perser, die sich dort ziemlich gut eingerichtet hatten. Ja, ich charakterisiere mal ganz kurz, ja, also Esther war eine Waise, hatte keine Eltern und sie will ganz nach oben. Sie hat Vorstellungen vom Leben, sie will nicht da unten bleiben, wo sie ist, sie will hoch hinaus und sie ist bereit, ihre körperlichen Reize für Karrierezwecke einzusetzen. Sie ist bildschön, sie ist intelligent, sie ist unterwürfig und angepasst, sie ist gut formbar. Und der andere Protagonist ist Mordechai, das ist ihr Onkel, naja, ihr Cousin, aber deutlich älter und ihr Pflegevater. Ja, also ihre Eltern sind gestorben und dort in der Familie ist sie untergekommen und er hat sie erzogen. Mordechai, heute ist Mordechai ein sehr bekannter jüdischer Name, es geht auf diese Person zurück, aber zum Anfang der Geschichte ist Mordechai echt kein Vorbild. Mordechai, schon sein Name, verrät eigentlich, dass er aus einer ziemlich angepassten, assimilierten Familie kam, die so die besondere Berufung des Volkes Israel eigentlich vergessen hatte. Mordechai knüpft an, sein Name, an einen heidnischen Gott, den Gott Marduk. Ja? Also eigentlich nicht so richtig rühmlicher Start. Ja? Und er hat auch einen unrühmlichen Vorfahren. Ja? Seine Vorfahren, da sind zwei ja aufgezählt. Ja? Und das ist einer, der da drin vorkommt, oder der eine von den beiden ist Shimi. Shimi, ein Verwandter vom gottlosen König Saul. Shimi selbst, ziemlich gottlos, ja, ein Feind Davids, Feind des gläubigen König Davids, hat David verflucht, ja, David beschimpft. Ist der Vorfahre, der da genannt wird, der Nächste. Also irgendwie nicht so die ganz frommen Leute. Ja. Wer die Geschichte von Esther so ein bisschen kennt, vielleicht aus der Kinderstunde, wird das oft so auch sehr, werden die Personen sehr positiv dargestellt und die machen eine Entwicklung durch. Ja. Also wir hören noch Gutes von denen. Aber ihr Start ist eigentlich nicht so rühmlich. Aber bevor es richtig losgeht, bevor unsere Protagonisten auftreten in der Geschichte, muss ich euch zwei andere noch vorstellen. Das ist einerseits der mächtige König Xerxes der Erste, oder in der Bibel wird er genannt Ahasveros, ja, der hebräische oder aramäische Name von dem Typen. Ja, Herrscher vom Indus bis zum Nil, launisch, protzig, mächtig und ziemlich leicht manipulierbar. Und er hat eine Frau. Also ihr seht, die Männer, die wurden nicht fotografiert, die habe ich immer nur Gemälde. Ja, die Frauen, da habe ich Fotos. Seine Frau ist Vasti. Vasti ist eine Frau, die entdeckt plötzlich, dass sie einen eigenen Willen hat. Und das geschah so. Xerxes hatte zu einem Saufgelage eingeladen, ja, hatte alle, den ganzen Adel des ganzen Reiches, ja, alle Provinzfürsten und so weiter, hatte er eingeladen, wahrscheinlich auch für irgendwelche politischen Diskussionen, die haben wahrscheinlich nicht nur gesoffen, aber dann haben sie gesoffen, richtiges Saufgelage gefeiert. Und als Xerxes so richtig beim Saufen und beim Angeben war, was er für ein toller Kerl ist, da sagt er, jetzt muss meine Frau mal her hier, die Vasti, die muss mal her, ja, kommt, holt die mal her hier, ja, damit wir alle sehen, wie sie aussieht, ja, manche sagen, die sollte sogar nackt da vorgeführt werden, sagen wohl welche jüdischen Quellen, jedenfalls wurde ein Eunuch losgeschickt, der sollte sie holen, Vasti, komm mal, der König will dich haben hier, der ist da mit seinen Jungs zusammen und die feiern, und Vasti sagt, die sagt, was kann man eigentlich gar nicht sagen, die sagt nein. Also es war völlig unmöglich, ja, dass eine Frau sagt, nein, also vor allen Dingen eine Frau von dem König, ja, dass die sagt, nein, ich habe da keine Lust drauf, mich als Sexobjekt vorführen zu lassen vor lauter besoffenen Kerlen. Nee, mache ich nicht. Der Eunuch, der Ärmste, dem bleibt der Mund offen stehen, gut, der kann die nicht zwingen, ja, ist ja immer die Königin, kommt zum König und die will nicht, die will nicht, also das geht gar nicht, ja, und ja, das ist also jetzt nicht nur schlimm genug, dass die also einen eigenen Willen entdeckt, aber dass sie das auch ausgerechnet da, wo der die ganzen Leute, den ganzen Adel vom ganzen Reich vor sich hat, dass die das gerade da jetzt präsentiert, ja, und sich als die willensstarke Vasti vorstellt hier, das geht gar nicht, ja, also das, der ganze persische Hochadel, ja, alle werden irgendwie nach Hause fahren und überall im ganzen Reich werden die Spatzen das von den Dächern feiern. Der König, der hat seine Frau nicht im Griff. Ja, das, und was wird das für Auswirkungen haben? Ja, die ganzen Frauen in ganz Persien, ja, die werden auch alle sagen, ja, habe ich auch einen eigenen Willen. Vielleicht will ich ja mein Kopftuch nicht tragen oder so. Die werden sich Kopftücher vom Hals reißen. Das ist übrigens ein Foto, das habe ich da aus aktuellen Medien. Ja. Also so eine Vasti, so eine persische Frau, die sagt, nee, ich will nicht mehr. Ich lasse mir das nicht mehr alles sagen. Ich lasse mich hier nicht als Objekt behandeln. Ja, ich will nicht mehr. So, hochpolitisch das Ganze, wie gesagt, vor den Fürsten des ganzen Reiches. Hochpolitische Angelegenheit muss hochpolitisch behandelt werden. Gibt ein neues Gesetz, ja, was die Rechte der Männer und die Nichtrechte der Frauen regelt. Und Vasti muss natürlich abgesägt werden. Ja. Es muss ein Exempel statuiert werden. Vasti muss weg. Die muss weg aus dem Palast. Die hat da nichts mehr zu suchen. Und es muss eine neue Königin her. Und eine neue Königin, naja, am besten eigentlich eine, um Vasti so richtig zu demütigen, eine Königin, nicht so eine Hochwohlgeborene von irgendwie aus dem Adelsstand. Nee, so aus dem einfachen Volk. Und jetzt passiert was Spannendes. Die Stelle der Königin, die wird neu ausgeschrieben. Und alle können sich bewerben. Junge Frauen können sich bewerben. Und eine von denen, die sich bewirbt, ist Esther. Und ich bin sicher, Mordechai als ihr Vormund war einverstanden damit. Und das war problematisch. Also, wenn sich eine jüdische Frau für diesen Job bewarb, dann wusste sie allein das Auswahlverfahren, da würde sie so viele Gebote Gottes brechen, ja. Also das Auswahlverfahren, das hatte mit viel Fleischbeschau zu tun. Und Mordechai rät ihr, ihre jüdische Identität zu verbergen, keinem zu sagen, wo sie herkommt, ja. Also dieses Verständnis dafür, dass sie seinem Volk angehörten, dass das was Besonderes war, das, was Gott auserwählt hat, damit alle Völker der Welt gesegnet werden von Gott, ja, dass sie einen Auftrag hatten. Das war Mordechai und auch Esther überhaupt nicht präsent. Ja. Sie verstecken ihre jüdische Identität. Ja, das Auswahlverfahren, also die letzte Stufe des Auswahlverfahrens, also wenn man bewiesen hat, dass man unterwürfig ist, dass man auch intelligent ist, aber nur das sagt, was erwartet wird, ja, also bloß keine bösen Überraschungen mehr, wie Basti, ja. Wenn man das alles durch hatte, die letzte Runde des Auswahlverfahrens war eine Nacht mit dem König. Ja, wenn man da reingekommen war, auch wenn man dann rausgefallen war in dieser letzten Stufe, dann hatte man allerdings ausgesorgt. Ja, dann kam man ins Harem des Königs, wurde vielleicht ab und zu mal gerufen zum König, für gewisse Zwecke. Man hatte aber ausgesorgt, ja. Man konnte sein Leben lang Kaviar essen, wurde von allen möglichen Hofdamen betuddelt, ja. Also es war ein schönes, entspanntes Leben. Oder man hatte eben auch die Chance, wirklich ganz groß rauszukommen, ganz an die Spitze. Und Esther legt es drauf an. So, und ein bisschen kennt ihr die Geschichte, glaube ich. Esther schafft es. Esther schafft es bis ganz nach oben. Sie wird Königin. Sie wird die Frau an der Seite dieses mächtigen Herrschers. Und jetzt vergehen so ein paar Jahre. Und Mordechai bleibt mit Esther in Verbindung. Ja, er kommuniziert mit ihr, aber nur noch über Boten, weil Mordechai ist immer noch ein einfacher Jude. Und der hat keinen Zugang so zum Zirkel der Macht, ja, keinen Zugang zum Hof. Er kommuniziert über Boten mit ihr und berät sie auch so ein bisschen. Und es passieren eine ganze Menge Dinge, die könnt ihr selber nachlesen. Das ist ein echt spannendes Buch. Also lest es ruhig auch nochmal. Ja, das ist wirklich, also liest sich wirklich gut. Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Jedenfalls bekommt man den Eindruck, dass an Mordechai schon was passiert. Mordechai entdeckt scheinbar seine jüdische Identität. Das merkt man, dass er plötzlich ein Gebot des Königs übertritt. Also man kann ahnen, aber ich will da nicht zu viel spekulieren, man kann ahnen, wie das zustande kam, dass in ihm ein Wandel passiert ist, dass Gott was an ihm bewirkt hat. Ja, er entdeckt offenbar seine jüdische Identität. Er verweigert einen Befehl des Königs, weil er gegen sein jüdisches Gewissen, gegen sein von Gottes Wort geprägtes Gewissen verstößt. Er weigert sich vor einem hohen Beamten, der hier rechts dargestellt ist, Haman, auch den hat keiner fotografiert, vor dem niederzufallen, auf die Knie zu gehen. Weil er sagt, als Jude gehe ich nur vor Gott auf die Knie. Nur vor Gott werde ich mich niederwerfen. Nur Gott ist würdig, angebetet und verehrt zu werden. Ja? Und Haman bekommt es mit und Mordechai kriegt Riesenprobleme. Ja? Also Mordechai entdeckt seine jüdische Identität. Ja? Er nimmt die Gebote Gottes ernst und das Ganze endet in einem Desaster. Nee, es endet nicht im Desaster, aber sein Mut führt ihn und das ganze jüdische Volk, naja, fast zu einer Katastrophe. Warum? Also Haman, ja, sehr hoher Beamter im persischen Imperium, ist so der Inbegriff des karrieregeilen Speichelleckers. Ja? Er hat eine antisemitische Familientradition. Ja? Man sieht, wo er abstammt, wo er herkommt. Und er ist zu allem bereit, wenn er sich in seiner Ehre gekränkt sieht. Ja? Und das passiert jetzt. Ja? Er fühlt sich in seiner Ehre gekränkt und er sagt, dieser Mordechai muss weg. Und ja, der wirft sich nicht vor mir nieder. Ja, warum? Weil er ein Jude ist. Ja, ist ja klar. Ja? Und Mordechai sagt, Haman sagt, na, wir wollen mal sehen, ja, wir wollen doch mal sehen, wer hier am längeren Hebel sitzt, ja. Ich bin doch der hier, der mit dem König abends den Wein trinkt, ja. Ich bin der, der die Gesetze macht und der König gibt sein Siegel drauf, ja. Und Haman spinnt einen Plan, ja, der zur Vernichtung des ganzen jüdischen Volkes führen soll. Kennen wir, das ist nicht nur einmal passiert in der Geschichte der Menschheit, dass die Juden kurz vor der Auslöschung standen und wird ein Gesetz erlassen, ja, was Judenverfolgung regelt. Und Mordechai liest das. Esther in ihrem Palast bekommt von alledem nichts mit. Aber Mordechai schickt ihr eine Abschrift von dem Gesetz, weil ihm ist klar, wer sich darum kümmern kann. Ist doch klar, ja. Also Esther, die sitzt da direkt neben dem König, ja, die wird das verhindern können. Ist ja überhaupt kein Ding, ja. Also ja, der kriegt wahrscheinlich auch einen Schreck, Mordechai, erstmal, ja. Aber ja, wir haben doch Esther. Die wird das schon regeln, die wird das schon klären mit dem König. Weit gefehlt. Esther, als sie das hört, was Mordechai will, kriegt einen Riesenschreck, ja. Sagt, das geht doch überhaupt nicht. Mordechai, du hast überhaupt keine Ahnung, was am Palast hier so für Sitten sind, wie das hier abgeht. Weißt du, König und Königin, das ist nicht so wie du mit deiner Frau am Küchentisch. Ja? Sie schreibt die Einkaufsliste und die To-Do-List für dich. Und ich komme beim König, war ich seit 30 Tagen nicht mehr. Ja? Seit 30 Tage hat der König mich nicht zu sich gerufen. Ja? Und ganz ehrlich, 30 Tage war ich nicht bei ihm, da ist irgendjemand anders bei ihm im Schlafzimmer mit Sicherheit, ja, ich bin auch ein paar Jahre vergangen, ja, ich bin auch nicht mehr ganz so attraktiv wie früher vielleicht, wer weiß, ja, welche Mädels er da jetzt aus dem Harem sich holt. Ich habe überhaupt keinen Zugang zum König. Und es gibt ein Gesetz in Persien, gab es ein Gesetz, wer immer zum König wollte und ungebeten kam, nicht berufen wurde vom König und da reinkam, der hatte eigentlich sein Leben verwirkt, es sei denn, der König hält ihm sein Zepter entgegen, ja, und begnadigt ihn. Ja, dann darf er mit dem König reden. Also das war hochriskant. Das war ein hochriskantes Unternehmen, zum König zu gehen mit irgendeinem Anliegen. Also normalerweise hat das keiner ausprobiert. Ja, wie groß das Risiko jetzt wirklich war, dass Esther hier ihr Leben verliert, sei dahingestellt. Also das gefühlte Risiko war auf jeden Fall riesengroß. Und die sagt, Mordechai, ey, das geht nicht. Du hast keine Ahnung, wie das hier läuft im Palast. Ja, ich riskiere mein Leben. Also das kann ich nicht machen, ja, also das musst du verstehen, oder, Mordechai? Also man merkt, sie hat auch eigentlich so ihre Verbindung zum jüdischen Volk irgendwo ziemlich verloren dort im Palast, ja. Sie ist halt irgendwie jetzt eine ganz andere Person, sie genießt die Privilegien des Palastes und hey, ihr Volk ist existenziell bedroht und irgendwie sagt sie, oh nee, es ist mir zu riskant, das musst du verstehen, Mordechai, muss er verstehen, oder? Da liegen alle so Zwängen und wir haben alle so, ich glaube, wir sind alle so ein bisschen in so einem Palast. Wir haben alle so ziemliche Privilegien, auch wenn wir das vielleicht uns gar nicht so bewusst ist. Wir haben alle ziemlich viel Chancen und auch Einfluss. Aber es gibt so Situationen, da kannst du, hast das Gefühl, du kannst jetzt einfach nicht das machen, was offensichtlich gerade dran wäre. Du kannst manchmal nicht das tun, was du eigentlich tun wolltest, wo du eigentlich sagst, das wäre jetzt dran. So Situationen, du sitzt mit Freunden, vielleicht Kollegen oder aus Sportverein oder sonst was, sitzt du zusammen und trinkst einen Kaffee oder ein Bier oder was auch immer und einer tönt laut aus dem Brustton der Überzeugung, wie kommt das Thema auf, es immer noch so bornierte Menschen gibt, die behinderte Kinder zur Welt bringen, ja. Es kann doch nicht so schwer sein, zur Feindiagnostik zu gehen und es ist doch klar, wenn ein Kind Trisomie hat, dass man das wegmachen lässt. Einfach eine Situation, kannst andere erfinden, ja. Ist völlig klar, ja, und alle nicken still und stimmen vielleicht zu und du sitzt daneben und denkst, boah, eigentlich müsste ich jetzt was sagen, aber ach, nee, die sind alle einer Meinung, was bringt das, wenn ich jetzt hier den Mund aufmache, ja, was bringt das hier dazu, was zu sagen, ich bin nicht so gut am Argumentieren, ich werde niemanden überzeugen, ich werde mich nur selber unmöglich machen, ich beraube mich meines Status in der Gruppe, ohne dass ich irgendwas verändere. Nee, muss man verstehen. Kann ich jetzt nicht machen. Ja. Schwierige Situation, aber vielleicht können wir es ein bisschen nachvollziehen, wie Esther sich gefühlt hat, ja? Wie es Esther ging. Aber Mordechai belässt es dabei nicht. Mordechai schreibt ihr einen Brief. So, das passiert nicht, wenn ich auf meine Tastatur drücke. Schreibt ihr einen Brief, hat eigentlich so drei Punkte. Der erste ist, glaub nicht, dass du davon kommst, ja? Du denkst, alle Juden werden umgebracht außer dir? Naja, also ich meine, ich wohne zwar nicht im Palast, ja, hast ja recht, ich weiß nicht, wie es da genau zugeht, aber ich weiß, neidische Menschen gibt es überall. Und ganz ehrlich, irgendwann wird irgendjemand kommen und fragen, hat eigentlich mal jemand den Aria-Nachweis der Königin gesehen? Könnte doch passieren, oder? Esther, geht nicht, wegducken ist vorbei. Ja. Der zweite Punkt ist, Esther, eigentlich geht es mir gar nicht um unser Volk. Unser Volk, das wird überleben. Ja? Wenn du nicht hilfst, irgendwo wird uns Hilfe herkommen. Wir werden in der Weltgeschichte noch gebraucht. Ja? Also man sieht, bei Mordechai ist wirklich was wach geworden, ja? An Identität. Ja? Wir werden noch gebraucht in der Weltgeschichte. Ja, er wusste, irgendwann soll der Messias kommen. Wir haben Zukunft. Wenn du uns nicht hilfst, dann hilft uns irgendwo anders jemand. Aber was wird aus dir, wenn du dein Volk jetzt im Stich lässt? Esther, entscheide dich. Es ist ernst. Der dritte Punkt ist, Esther, sag mal, hast du eigentlich mal drüber nachgedacht, wie es kommt, dass gerade du Königin geworden ist? Wie viel hast du dafür geleistet? Wie viel hast du dafür getan? War das nicht eigentlich totales Geschenk? Kam das nicht einfach so, ohne hier richtig dolle viel zuzutun? Haben nicht die anderen genauso und mehr dafür gearbeitet, die abgeblitzt sind irgendwo, die da jetzt im Harem versauern und sich langweilen? Esther, überleg mal, ob du nicht genau deswegen zur Königswürde gekommen bist, weil diese Situation jetzt da ist, ja? Ob du nicht genau für diesen Zweck da bist, wo du jetzt bist. Sind wir im Palast oder sind wir im goldenen Käfig? Wir alle haben Privilegien und wir alle unterliegen Zwängen. Und es ist ganz nah beieinander. Und ob du im Palast oder im goldenen Käfig bist, das liegt daran, ob du bereit bist, diese Privilegien zu riskieren. Wenn dir deine Privilegien so wichtig sind, ja, dein Ansehen in der Gruppe, das zum Beispiel, ja, dein Ansehen unter Menschen, dein sozialer Status, wenn es dir so wichtig ist, dass du nicht bereit bist, ihn zu riskieren, dann ist er dein Gefängnis. Dann ist er das, was dich kontrolliert. Das, was du nicht riskieren willst, das beherrscht dich, das kontrolliert dich. Eigentlich ist das dein Gott. Das, was du auf keinen Fall verlieren willst, Luther hat gesagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Das ist das, was dich bestimmt. Das ist das, was dich kontrolliert. Und diese Privilegien, alles, was wir haben, ja, es kann sozialer Status sein, es kann aber auch unser Wohlstand sein, es können unsere Fähigkeiten sein. Ja, wenn wir sie nur für uns gebrauchen wollen, wenn wir sie nicht weggeben wollen, wenn wir sie nicht einsetzen wollen, dann beherrschen sie uns, dann machen sie uns nicht wirklich frei, dann sind sie nicht keine echten Privilegien, dann sind sie Zwänge. Und diese Privilegien, von denen ich sprach, man kann das auf alles, ja, man kann das auf unsere finanziellen Möglichkeiten, die Gott uns geschenkt hat, ja, man kann das auf unsere Fähigkeiten beziehen, du hast eigentlich kein Recht, es nur für dich zu gebrauchen, ja, Gott hat es dir gegeben, damit du es einsetzt für andere, ja, du hast deinen vielleicht guten Job nicht, damit du möglichst tolle Reisen machen kannst, tolle Urlaube machen kannst, das beste Auto fahren kannst, den schönsten Job hast. Gott gibt uns diese Dinge, damit wir sie einsetzen für andere. Wir haben gar kein Recht darauf, sie für uns zu behalten. Und da, wo wir sie einsetzen, wo wir sie riskieren, da haben wir wirklich Einfluss. Und glaub mir, wir alle, auch du, wenn du so ängstlich bist, oder ich, wenn ich manchmal ängstlich bin, was Menschen über mich denken, wir haben viel mehr Einfluss, als wir denken. Ne? Wenn ich denke, ich verliere meinen Status in der Gruppe, wenn ich meine Meinung sage, ja, andere könnten schlecht über mich denken, naja, vielleicht sind ja die Leute, die dir so wichtig sind, vielleicht bist du denen ja auch wichtig. Leute schätzen uns, jeden von uns, wegen irgendwelcher Dinge, ja, wegen unseres Fleißes, wegen unser guten Zuhören vielleicht, ja, wegen guten Ideen, wegen Humor. Leute schätzen uns, schätzen dich, wirklich jeden von euch. Ich bin sicher, Leute, die euch kennen, schätzen Dinge an euch, ja, und den anderen Leuten ist es genauso wichtig, wenn du deine Meinung sagst, wenn du den Mund aufmachst, bleiben wir mal bei diesem Beispiel Behinderung und Abtreibung, wenn du deinen Mund aufmachst, naja, kann schon sein, dass du unten durch bist bei Einzelnen, ja, kann ich dir nicht versprechen, dass das nicht passiert, aber ehrlich gesagt, ich glaube, du wirst vielleicht betretenes Schweigen ernten bei sowas, stilles Nachdenken und wahrscheinlich Anerkennung. Anerkennung, da ist jemand, der den Mund aufmacht, auch wenn er vielleicht eine Minderheitenposition hat, der vielleicht dem laut Schreienden da entgegentritt und sagt, nee, so geht das nicht. Wo führt das hin, wenn Menschen aufgrund von ihren genetischen Merkmalen aussortiert werden? Wo führt das hin? Esther trifft eine Entscheidung. Und sie sagt diesen spannenden Satz, wenn es mich umbringt, dann bringt es mich um. Er erkennt, okay, ich habe hier eine Aufgabe und ich habe ganz viel Angst. Und sie sagt, Mordechai, ruft die Juden zusammen. Und sie sagt nicht, und bete, das ist interessant in dem Buch, ja, aber im Prinzip, ja, es geht darum, fastet, zieht euch Sacktuch an, fastet, ja, und betet, auch wenn es nicht dasteht. Und sie sagt, ich mache das auch hier. Meine Vertrauten, die Mädels hier um mich herum, die rufe ich zusammen und wir bereiten das vor. Wir bereiten das vor und ich werde zum König gehen. Und sie hält die Hofsitten ein, sie macht das alles sehr geschickt, kann man nachlesen, ja. Also sie kennt ja die Kultur, aber sie muss diesen mutigen Schritt gehen, ja, durch die Flügeltür. Und dann heißt es, ich lese nicht so viel vor heute, dann heißt es, okay, ich erzähle es einfach. Der König sah sie und sie fand Gunst in seinen Augen. Ja? Und er streckte ihr sein Zepter entgegen und dann kommt sie noch nicht direkt raus mit ihrem Anliegen. Ja, sie hält die Sitten ein, sie ist weise, sie weiß, wie man sich verhält, aber sie hat ein Ziel. Und das Ziel ist nicht mehr nur sie selbst, ist nicht nur mehr ihre eigenen Privilegien. Ja? Sie hat erkannt, sie ist für eine bestimmte Aufgabe an diesem Ort. Und ich bin ganz sicher, jeder von uns, egal wo du bist und auch egal, wie du dahin gekommen bist, ja, auch wenn du vielleicht getrickst hast, um an den Punkt zu kommen, wo du bist, und auch wenn vielleicht bisher dein Leben nicht so super geradlinig war als Christ, wenn du bisher nicht so der mutige Typ warst, Gott hat eine Absicht dafür, wo du jetzt bist. Es geht um Rettung. Ja, bei Esther ging es um die Rettung ihres Volkes vor dem Genozid. Holocaust, was auch immer. Es ging darum, ihr Volk zu retten. Und ja, bei den Menschen um uns herum, es geht auch um Rettung. Ja? Menschen sind verloren. Menschen, auch wenn sie so mutig sind und laut sind und selbstbewusst sind, Menschen sind bitterarm. Menschen sind verloren, weil wir alle ein ganz großes Problem haben. Das Problem, was wo wir hoffnungslos drin verloren sind, ja, ist das Problem ist nicht wegen dem Krieg, ja, der uns Angst macht, oder wegen Klimawandel, was uns Angst macht. Das Problem der Menschheit ist die Entfremdung von Gott. Ja, die Bibel nennt das Sünde. Ja, es ist abgetrennt sein von Gott. Und da sind die Menschen drin, und sie brauchen Menschen, die den Mund aufmachen. Sie brauchen Menschen, die Hoffnung haben und die Hoffnung weitergeben. Und das ist der Grund, warum du da bist, wo du bist. An dem Arbeitsplatz, in dem Sportverein, in der Schulklasse, an der Uni, wo auch immer, da wo du bist. Gott hat dich dahingestellt. Nicht für dein eigenes Fortkommen, für deine eigenen Privilegien, für deinen eigenen Wohlstand. Er hat eine Absicht mit dir, er hat einen Plan mit dir. Und er will dich gebrauchen. Trotzdem möchte ich noch einen kleinen Schritt weitergehen. Ich habe gesagt, wir wollen über Jesus jubeln am Ende. Esther sagt, wenn es mich umbringt, dann bringt es mich um. Ich riskiere richtig viel. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus ist nicht nur ein Risiko eingegangen. Jesus hat die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, die Privilegien verlassen. Er ist runtergekommen auf die Erde. Er ist runtergekommen, um Menschen zu retten. Menschen, die ihn abgelehnt haben, Menschen, die sich über ihn lustig machen. Er ist gekommen, um sich zu opfern, sich hinzugeben, sein Leben hinzugeben. Ja, und ich möchte noch aus dem Philipperbrief, da wird das sehr schön beschrieben in einem alten Lied. Also sehr wahrscheinlich ist das ein Lied, was man damals gesungen hat, die ersten Christen oder die Christen da im ersten Jahrhundert. Er war ganz gleich wie Gott. Dennoch klammerte er sich nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er gab alles auf und nahm die Gestalt eines Sklaven an. Ein Mensch wurde er, allen gleich. Ja, er erwies sich in jeder Hinsicht als Mensch. Er stieg noch weiter hinunter. Ganz gehorsam wurde er bis zum Tod, dem Tod am Kreuz. Deshalb hat ihn Gott über alles hoch erhoben. Ihn hat er mit dem Namen ausgezeichnet, der hoch über allen anderen Namen steht. So sollen in diesem Namen Jesus alle auf die Knie fallen, alle Wesen, die sich im Himmel, auf der Erde und unter der Erde befinden. Das ist das, was Jesus getan hat. Er hat seine Herrlichkeit, seinen Palast, seine Privilegien aufgegeben. Ja, nicht nur riskiert, er hat sie aufgegeben, er hat sie hingegeben, um dich und dich und dich und dich und mich zu retten. Er ist gestorben am Kreuz, um uns zu retten. Und Gott hat ihm Herrlichkeit gegeben. Ja, es war nicht das Ende. Und wenn wir Christen sind, wenn wir Nachfolger von Jesus sein sollen, ja, es geht nicht darum, verkrampft zu sein und irgendwie sich vorzunehmen, boah, ich will mutiger werden oder so. Ich habe mir das ganz oft vorgenommen, so als junger Christ. Ich habe da auch ein bisschen drunter gelitten. Ja? Man glaubt das vielleicht gar nicht, aber ich bin manchmal auch menschenfürchtig. Ja? Manchmal fürchte ich Menschen, manchmal fürchte ich die Meinung von Menschen. Und ich habe mir das immer wieder vorgenommen. Ich will das jetzt nicht. Ich will jetzt, wenn es wieder mal die Gelegenheit gibt, ich will sagen, dass ich Christ bin. Und irgendwo in der Gruppe, wo du das vorher nicht gemacht hast, ist das total komisch. Ja? Ich möchte, dass wir von Jesus begeistert sind. Und dass wir einfach erkennen, okay, wir haben eigentlich kein Recht, unsere Privilegien für uns zu behalten, ja? Und sprich mit Gott, bete, wenn du da Probleme hast, und wir haben alle irgendwie Probleme, ja? Die Meinung von Menschen ist uns immer irgendwie wichtig. Wir wollen Nachfolger Jesu sein. Er hat uns gerettet und er hat uns in diese Welt gestellt, damit Menschen gerettet werden können, damit wir Menschen mitnehmen können ins ewige Leben. Und das ist es, wofür du an dem Platz bist, wo Gott dich hinstellt.